Wir werden viele Infektionen sehen, das kann jeder vorhersagen, das ist kein Kunststück. Atemwegsinfektionen steigen im Winter, wir haben eine hochinfektiöse Variante, die Immunflucht begeht. Was soll passieren, dass es nach oben geht? Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass auch die Krankenhausaufenthalte und die schweren Verläufe, Intensivbelegungen deutlich nach oben gehen. Das Problem könnte eher in die Richtung gehen, dass das Personal ausfällt. Das ist ja auch das Problem, was wir jetzt in den letzten Wochen hauptsächlich gesehen haben. Wir haben fast keine Patienten mehr auf der Intensivstation, aber wir hatten zu Zeiten auch am Uniklinikum Heidelberg 50 oder so Krankmeldungen wegen positiver Corona-Tests pro Tag. Und das führt dann auch zu Einschränkungen.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Dieser Podcast berichtet von den Menschen, die sich während der Pandemie für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
SWR 1 Baden-Württemberg. Die Corona-Helfer. Der SWR 1 Podcast.
Wir genießen den Sommer und die Lockerungen und am liebsten möchte man mit dem Thema Corona gar nichts mehr zu tun haben. Aber noch ist unklar, was uns der kommende Herbst in Sachen Corona bringt. Befinden wir uns also in einer Art trügerischen Ruhe? Dazu sprechen wir mit Professor Hans-Georg Kräuslich. Er leitet die Virologie am Universitätsklinikum in Heidelberg und er ist jetzt hier. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie geht es Ihnen im Augenblick?
Mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich habe kein Corona bisher gehabt, bin dreimal geimpft, also alles okay.
Tragen Sie eigentlich noch Maske jetzt im Augenblick? Oder wie bewegen Sie sich so im Alltag als Virologe?
Im Augenblick hier allein im Raum vor einem Mikrofon trage ich natürlich keine Maske. Wenn ich mich länger in Innenräumen aufhalte, zum Beispiel in den Besprechungen bei uns im Universitätsklinikum, wissen wir, wenn wir 6, 8 Leute anderthalb Stunden in einem Raum sind, wo auch die Lüftung vielleicht nicht optimal ist, dann trage ich eine Maske. Wenn ich in ein Geschäft gehe, in den Supermarkt zum Bäcker gehe und kurz rein und raus gehe, wo auch die Durchlüftung ja eigentlich ganz gut ist und kurze Aufenthalte, trage ich im Moment keine. Also ich denke, es ist situationsbezogen immer noch sinnvoll und ich kann es Leuten nur empfehlen, das zu tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man ein Gebäude betritt, man unmittelbar eine Maske aufnehmen sollte. Ausnahme natürlich, wenn man Symptome hat. Also wenn man erkältet ist, wenn man Schnupfen, Husten hat, dann sollte man die Maske jetzt aufsetzen.
Sie sind ja Chef der Heidelberger Virologie. Und damit es mal plastisch wird, womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich zurzeit in Ihrem Alltag?
Ja, wir sind ein Universitätsklinikum. Das heißt, wir sind für die Diagnostik von Viruserkrankungen bei allen Patienten, Patientinnen und Patienten am Uniklinikum und etwas darüber hinaus zuständig. Wir haben auch sehr viel für das lokale Gesundheitsamt hier, Gesundheitsamt Rhein-Neckar, gemacht an Diagnostik. Das heißt, wenn immer jemand als Patient ambulant oder stationär zu uns kommt oder aus anderen Gründen die Probe zu uns kommt, dann wird sie auf die Erreger, die relevant sind, untersucht. Das ist natürlich nicht nur Corona, das sind die Grippeviren, das kann Hepatitisviren sein, das können Durchfallerreger sein, das kann HIV sein und so weiter. Und daneben sind wir natürlich auch ein Forschungsinstitut, in dem wir versuchen, die Mechanismen, wie Viruserreger mit Zellen zusammenwirken, wie sie sich vermehren können, wie wir das hemmen können, besser zu verstehen. Dabei ist unser Hauptschwerpunkt in unserer Abteilung das HIV, also der Erreger der Immunschwächekrankheit AIDS, an dem wir, also ich persönlich und auch meine Abteilung, seit vielen Jahren forschen.
Das heißt aber, Sie kriegen dieses Infektionsgeschehen dann auch schon auch relativ direkt und unmittelbar mit. Sie haben ja im April selbst gesagt, da waren Sie so ein bisschen kritisch mit den Lockerungen, also der Lockerung der Maskenpflicht. Wie fühlen Sie sich denn da jetzt aktuell mit? Also können Sie es genießen, in den Biergarten zu gehen, in Restaurants oder Kulturveranstaltungen?
Ich glaube, draußen ist es überhaupt kein Problem. Das habe ich auch eigentlich die ganze Zeit gesagt. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die dazu befragt sind, haben das Gleiche gesagt. Wir haben draußen im Moment kein Infektionsrisiko, außer wenn wir jemandem gegenüberstehen und der hustet uns an, dann vielleicht. Aber ansonsten haben wir draußen kein Infektionsrisiko. Und andererseits weiß ich von einer Gruppe von Reisenden, die kürzlich im Ausland waren und wo eine Person infiziert war. Im Bus hat keiner Maske getragen und am Ende war die halbe Gruppe infiziert. Die sind nicht schwer krank geworden. Die waren auch geimpft, aber das wünscht man sich ja trotzdem nicht und kann man auch verhindern, nämlich durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes medizinisch oder einer FFP2-Maske. Das heißt, wenn ich eine längere Busfahrt machen würde oder wenn ich ins Theater gehe oder zu ähnlichen Veranstaltungen, dann setze ich in der Tat die Maske auf und ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Ich fühle mich da gar nicht eingeschränkt.
Würden Sie denn jetzt im Augenblick auf so eine Großveranstaltung gehen, also sagen wir jetzt mal so ein großes Konzert oder vielleicht sogar ein Festival, würden Sie das machen?
Also ich gehe eher selten zu solchen Konzerten, insofern ist die Frage eher weniger Corona-bedingt, sondern mehr persönlich bedingt, aber ich würde es nicht wegen Corona nicht machen.
Sind das denn vielleicht sogar die nächsten Superspreader-Events, die wir da gerade austragen? Sowas wie Rock am Ring oder jetzt hier in Stuttgart waren gerade zwei große Rammstein-Konzerte mit jeweils 50.000 Besucherinnen und Besuchern. Ist das gefährlich, was wir da machen gerade?
Ich glaube, die Stadionkonzerte sind eher nicht das Problem, weil wenn da noch ein bisschen Luftzug geht, dann bläst es schon rum. Da werden sich schon einige infizieren, aber dass wir riesige Infektionswellen bekommen, sehe ich eher nicht. Wenn ich 2 Stunden mit dem Bus irgendwo durch die Gegend fahre, wenn ich 2 Stunden in einer Besprechung sitze, wenn ich 2 Stunden in einem Konzertsaal dicht an dicht sitze, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, insbesondere wenn die Lüftung nicht so toll ist. Also ich mache mir über die massive Ausbreitung im Moment nicht so große Sorgen über die Sommermonate. Und wenn wir dann noch bedenken, dass viele geimpft sind und auch viele die Erkrankung durchgemacht haben und allein schon deswegen Antikörper haben, dann kann man davon ausgehen, dass auch bei den Infektionen die Mehrzahl der Verläufe nicht besonders schwer ist. Und das sehen wir ja auch in den Kliniken im Moment.
Also geschlossene Räume sind da eher das Problem. Das heißt, so lange Zugfahrten und sowas auch ein bisschen schwierig. Sagen Sie, wie ist es denn, wenn wir jetzt mal über die Reiserückkehrer sprechen? In Portugal zum Beispiel, da steigt die Inzidenz ganz besonders an. Viele Menschen fahren dahin. Vielleicht kommt das auch noch in anderen Ländern dazu. Haben wir da jetzt so im September dann, wenn die ganzen großen Ferien vorbei sind, da mit einer größeren Welle dann zu rechnen?
Es wird sicherlich Infektionen in den Urlaubsländern geben. Das ist immer auch möglich. Und in Regionen, wo eben etwas höhere Fallzahlen sind, wird es etwas wahrscheinlicher sein. Aber die Möglichkeit, sich zu infizieren, ist auch hier gegeben. In den letzten 1-2 Wochen sind die Zahlen auch wieder etwas angestiegen. Jetzt flacht es wieder etwas ab. Allerdings muss man sagen, in der Ferienzeit sind die Zahlen auch nicht so verlässlich. Viele Menschen sind weg und auch die Testfrequenz ist etwas anders. Wichtiger ist immer die Frage, ob man neue Varianten möglicherweise einschleppen würde und wie da die Situation ist. In Portugal herrscht im Moment zunehmend die Variante BA5. Das gehört zu Omikron. Das wird dann noch in Sublinien von 1 bis 5 eingeteilt. Mhm. Und die Variante 5 ist die, die in Portugal jetzt stark zugenommen hat. Andererseits muss man sagen, ich habe es mir vor ein paar Tagen noch mal angeschaut, wenn man etwa 5-6 Wochen in Deutschland zurückgeht, dann verändert sich die BA5-Variante auch bei uns so, dass jede Woche doppelt so viele Relativfälle vorliegen wie in der Woche vorher. Also es waren mal 0,1% aller diagnostizierten Corona-Infektionen in Deutschland, dann war es 0,2, dann war es 0,5 und so weiter. Jetzt sind wir bei 10% und man kann vorhersagen, dass bis die Leute aus dem Sommerurlaub in Baden-Württemberg zurückkommen, ist BA5 und BA4 die andere Variante bei uns auch dominant. Das heißt, ob man die zurückbringt oder nicht, wird fürs Infektionsgeschehen keine große Rolle spielen.
Mhm. Sprechen wir doch mal ganz kurz über diese Variante. Sie haben es gerade gesagt, das ist eine Variante von Omikron. Wird die vorherrschende Variante sein? Wie gefährlich ist die?
Also sie entgeht der Immunantwort etwas besser als die anderen Varianten. Nach allen Daten, die ich bisher gesehen habe, ist es nicht so, dass sie eben nochmal deutlich infektiöser ist, vielleicht ein klein bisschen, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber wenn wir Antikörper haben und die Antikörper nach Impfung oder nach Genesung langsam abfallen, und das wissen wir ja und das ist ja auch allgemein bekannt inzwischen, dass sie über die Zeit abfallen, deswegen muss man ja auch nachimpfen, dann ist das Entkommen dieser BA5-Variante schneller. Also es ist wahrscheinlicher, dass man die dann bekommen kann und das ist der Hauptgrund. Man muss sich einfach überlegen, dass Portugal eine extrem hohe Impfrate hat, viel höher als bei uns. Bei uns ist sie so doppelt geimpft, gut 3/4. In Portugal ist es eher 90%. Mhm. Und wenn Sie sich zurückerinnern, vielleicht vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, da gab es diese riesige Welle, wo Portugal schon mal extrem hoch war im 2021. Das heißt, wir haben sehr viele immunisierte Geimpfte und wir haben sehr viele, die Krankheit durchgemacht haben. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die mit dem Virus mehrfach oder dem Impfstoff mehrfach Kontakt hatte, ist dort höher als bei uns und trotzdem ist es wieder stark angestiegen. Das ist die Immunflucht, von der ich eben sprach.
Es gibt ja auch Berichte, dass es dort wieder mehr Krankenhauspatienten jetzt gibt, trotz dieser knapp 90% Impfquote, die Sie gerade genannt haben. Muss uns das irgendwie Sorgen machen?
Ich glaube, das müssen wir beobachten. Das versteht im Moment niemand wirklich. Alles, was man so aus anderen Regionen und von Infektionen mit der BA5-Variante sieht, ist nicht dafür sprechend, dass sie deutlich mehr Krankheitsfälle oder schwerere Krankheitsfälle macht. Andererseits sind in Portugal die Intensivstationsbelegungen etwas nach oben gegangen und insbesondere auch die Todesfallzahlen etwas nach oben gegangen. Ich würde mich da im Moment nicht festlegen wollen. Es ist einfach zu früh. Wir sind mitten in dem Verlauf drinnen. Ob das aus anderen Gründen eben in dieser Phase jetzt gerade so zusammengekommen ist oder ob es tatsächlich ein Hinweis darauf ist. Wenn, dann müsste es in anderen Ländern, wo es ja überall auch ansteigt, ebenfalls zu sehen sein. Das ist bisher nicht der Fall. Portugal war ein bisschen vorne weg, aber in Südafrika hat man es auch nicht gesehen. In Südafrika gab es auch eine BA5-Fälle. Also im Moment würde ich sagen, das ist in der Tat etwas, was man ganz genau beobachten muss und auch sehr sorgfältig darauf achten, ob das in irgendeiner Form in der Tat zu, auch bei Geimpften, zu vermehrten Todesfällen führt, weil das natürlich die Gesamtsituation sehr, sehr stark verändern würde.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann müssen wir es zwar genau beobachten, aber mit BA5 wären wir eigentlich ganz gut bedient. Aber hat BA5 denn das Zeug, uns jetzt eine neue Welle im Herbst zu bringen?
Also infektionsmäßig ja, weil einfach, wenn die Immunisierten insbesondere einige Zeit nach der Impfung nicht mehr so gut geschützt sind oder gar nicht mehr geschützt sind gegen diese Variante, dann wird man vermehrt Infektionen sehen. Im Herbst, Winter sieht man vermehrt Atemwegsinfektionen, das wissen wir alle von Erkältungskrankheiten, Grippe und anderen Erregern her. Besorgniserregend wäre BA5 dann, wenn die portugiesischen Daten, vermehrte Todesfälle, die wir eben besprochen haben, sich tatsächlich auch in anderen Ländern in der Form zeigen würden. Denn dann würde man andere Maßnahmen zur Kontrolle machen müssen. Andernfalls hat man halt vermehrt Infektionen, wenn aber die Krankheitsverläufe nicht schwer sind und wenn man gegebenenfalls die Personen, bei denen das Risiko höher ist, durch Auffrischungsimpfung gut schützt und ansonsten Masken trägt, dann ist das so, dann haben wir mehr Infektionen. Aber das ist halt nun mal im Winterhalbjahr so, dass wir mehr Atemwegsinfektionen haben.
Also da muss man kein Hellseher sein. Da gerade hat ja der Expertenrat der Bundesregierung seine Empfehlungen abgegeben für den Herbst. Die sagen auch steigende Zahlen voraus. Die sagen aber auch, wir haben eine grundsätzlich andere Ausgangssituation als jetzt in den vergangenen zwei Jahren, also 20 und 21. Zum Beispiel, dass wir einen höheren Immunisierungsgrad in der Bevölkerung haben. Sehen Sie das auch so?
Das ist ganz eindeutig so. Die Empfehlungen des Expertenrats, die habe ich mir natürlich auch genau durchgelesen, die letzten Mittwoch oder wann es war rausgekommen sind sehr vernünftig. Das ist eine sehr gute Empfehlung, auch eine sehr ausgewogene Empfehlung. Wir haben einen deutlich höheren Immunschutz. Wir haben etwa, wir sprachen eben drüber, 3/4 der Bevölkerung ist geimpft, etwa 60%, also knapp 2/3 sind auch geboostert. Und zusätzlich sind jetzt insbesondere mit Omikron viele auch noch dieses Jahr infiziert worden. Insofern haben wir eine völlig andere Situation, als wir vor zwei Jahren, als wir vor einem Jahr hatten. Wir werden viele Infektionen sehen, das kann jeder vorhersagen, das ist kein Kunststück. Atemwegsinfektionen steigen im Winter, wir haben eine hochinfektiöse Variante, die Immunflucht begeht. Was soll passieren, als dass es nach oben geht? Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass auch die Krankenhausaufenthalte und die schweren Verläufe, Intensivbelegungen deutlich nach oben gehen. Das Problem könnte eher in die Richtung gehen, dass das Personal ausfällt. Das ist ja auch das Problem, was wir jetzt in den letzten Wochen hauptsächlich gesehen haben. Wir haben fast keine Patienten mehr auf der Intensivstation, aber wir hatten zu Zeiten auch am Uniklinikum Heidelberg 50 oder so Krankmeldungen wegen positiver Corona-Tests pro Tag. Und das führt dann auch zu Einschränkungen.
Also ich extrahiere mal raus, BA5 wäre eine Variante, mit der könnten wir wahrscheinlich ganz gut auskommen. Vielleicht, wenn die harmlos ist und aus Portugal oder sonst woher keine schlimmen Zahlen mehr kommen, keine hohen Krankenhauszahlen oder Intensivpatienten, da können wir vielleicht sogar ohne weitere Schutzmaßnahmen durch den Herbst kommen. Aber besteht denn theoretisch auch die Möglichkeit, dass jetzt plötzlich wieder irgendwoher eine Variante mit sehr hohem Krankheitswert auftaucht, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen?
Die Möglichkeit besteht immer. Das Virus verändert sich und wir wissen nicht, was in Menschen für Varianten entstehen und welche Eigenschaften sie haben werden. Je weniger Infektionsfälle, je besser kontrollierte Infektionen sind, desto weniger wahrscheinlich ist es, weil um zu mutieren, um sich zu verändern, um neue Varianten zu erzeugen, muss das Virus sich vermehren, muss neue Wirte, also neue Menschen infizieren, von Mensch zu Mensch springen und immer wieder neu infizieren. Das heißt, je besser wir es kontrollieren, desto weniger wahrscheinlich ist es. Es gibt auch die Diskussion, dass die Delta-Variante, die ja deutlich schwerere Verläufe gemacht hat, wieder zurückkehren könnte. Da ist die Immunitätslage eigentlich guter Schutz dagegen, sodass auch das wahrscheinlich beherrschbar sein würde. Aber was genau kommt, wissen wir nicht. Ich warne nur immer davor, dass man mit großer Dramatik und großer Dramaturgie immer die nächste schwarzmalerische Variante an die Wand malt und damit die Bevölkerung verschreckt. Wir müssen klar sagen, wir wissen es nicht. Wir werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell bemerken, wenn etwas Neues aufgekauft
ist. Da sprechen Sie ja wahrscheinlich jetzt den Bundesgesundheitsminister Lauterbach an. Der hat ja auf Twitter von einer schlechten Entwicklung im Zusammenhang mit BA5 gesprochen. Ist der jetzt ein Panikmacher eigentlich, der Herr Lauterbach?
Ich halte wenig von seiner Art, immer wieder neue bedrohliche Szenarien an die Wand zu malen, weil er damit auch Glaubwürdigkeit verliert und Überzeugungskraft verliert. Ich glaube, dass die Bevölkerung sehr gut unterscheiden kann, ob jemand sagt, das und das ist wahrscheinlich, aber ich kann das nicht ausschließen. Deswegen müssen wir uns strategisch darauf vorbereiten, müssen bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel in gesetzliche Regelungen, als Möglichkeit hineinschreiben. Nicht, weil wir es tun wollen, sondern weil die Zeit einfach zu lange dauert, wenn wir es erst dann machen, wenn wir es brauchen. Aber das heißt nicht, dass es kommen wird und ich rechne eigentlich auch gar nicht damit. Wenn wir es so erklären würden, glaube ich, wäre es besser für die Bevölkerung und Herr Lauterbach tut das leider überhaupt nicht.
Also seine Kommunikation wurde ja jetzt schon häufiger mal kritisiert. Trauen Sie ihm denn zu, dass er jetzt im Herbst auch wirklich die richtigen Entscheidungen damit trifft und da wirklich auch die, Sie sagen ja Expertenrat, das ist eine ausgewogene Empfehlung, wird er dem folgen?
Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht Teil dieses Beratungsgremiums und habe auch keine Diskussion mit dem Bundesgesundheitsminister. Er wird das ja nicht alleine entscheiden und der Expertenrat ist ja der von der Bundesregierung eingesetzte Expertenrat. Insofern sehe ich die Chancen ganz gut, dass der Wunsch besteht, dem zu folgen. Inwieweit es in der Koalition, wo ja sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, wie man damit umgehen kann, dann konsensfähig ist, ist eine andere Frage. Also inwieweit der Gedanke, wir wollen aber bestimmte Regelungen in ein Infektionsschutzgesetz, auch über den 23. September, wo ja die aktuellen Regelungen auslaufen würden, wollen wir sie hineinschreiben als Möglichkeit und mit gewissen Voraussetzungen oder ob man sagt, nein, das will ich überhaupt gar nicht, weil das die Freiheit der Menschen einschränken würde. Das ist eine schwierige Diskussion, die letztlich auf der politischen Schiene entschieden werden kann. Meine persönliche Meinung ist klar, die habe ich auch hier klar zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, wir müssen diese Regelungen, sinnvolle Regelungen vorhalten, keine übertriebenen Regelungen. Zum Beispiel würde ich keine Schulschließung reinschreiben, aber zum Beispiel Maskenpflicht in Innenräumen sehr wohl.
Da ist ja eine rechtliche Grundlage eigentlich für gegeben, das Infektionsschutzgesetz, das läuft im September aus, da ist die FDP jetzt im Augenblick und die stellen ja den Justizminister auch relativ zurückhaltend. Das heißt, haben wir da jetzt irgendwie den ganzen Sommer erstmal noch Leerlauf? Also die wollen ja warten bis September, um dann wieder neue Regelungen zu treffen. Ist das zu spät? Müssten wir nicht eigentlich jetzt schon handeln?
Also ich hielt es für besser, es frühzeitig zu machen und auch frühzeitig zu kommunizieren. Ansonsten entsteht wieder das Bild, die Leute kommen aus dem Urlaub zurück. In einer Woche oder zwei Wochen läuft das Infektionsschutzgesetz aus. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell was machen. Das muss auch wieder in Verordnungen umgesetzt werden. Es wirkt und ist auch dann eine gewisse Hektik geben und eine Situation, die auch der Bevölkerung kaum zu vermitteln ist, wenn seit dem Frühjahr alle, die sich damit beschäftigt haben, sagen, es wird zum Herbst wieder losgehen und wir werden uns irgendwie darauf vorbereiten müssen. Alle wissen, dass am 23. September die jetzigen Regelungen auslaufen. Warum mache ich die neuen Regelungen dann nicht im Juli? Bereite alles ordentlich vor über den Sommer und habe dann eine viel entspanntere Situation. Ehrlich gestanden verstehe ich das nicht.
Das ist für Sie als Virologe vielleicht auch eine neue Situation jetzt gewesen, diese Pandemie. Haben Sie das denn je erlebt in Ihrer Karriere, dass eine Krankheit im Prinzip erforscht wurde unter dem Licht der Öffentlichkeit mit derartiger Medienbegleitung? Gab es sowas schon mal?
Nein, das hat es noch nie gegeben. Wir haben alle eine Pandemie diesen Ausmaßes nicht erlebt. Ich meine, das ist so lange her, da leben nur noch sehr wenige Menschen und die waren sehr, sehr jung zu der Zeit, als die letzten Pandemien aufgetreten sind. In dieser Größenordnung. 68, die Hongkong-Grippe damals und auch die asiatischen Grippen in den 50er Jahren, das haben viele erlebt, aber das waren viel, viel geringere Fallzahlen. Und die mediale Aufmerksamkeit damals war ganz gering. Ich habe das mal nachgeschaut. Also man hat schon über die asiatische Grippe und die Hongkong-Grippe berichtet, aber man hat sich nicht mit der Frage, was machen wir und was erforschen wir, beschäftigt. Der einzige Erreger, der in der Öffentlichkeit, zumindest in der frühen Phase, in den ersten 10, 15 Jahren so große Aufmerksamkeit erreicht hat, oder nicht ganz so groß, aber doch sehr hohe Aufmerksamkeit, das war HIV in der frühen Phase, als die Immunschwächekrankheit AIDS über die Welt gezogen ist.
Mit dem Sie sich ja auch sehr eingehend beschäftigen. Jetzt müssen wir einmal dann doch nochmal über die Maßnahmen sprechen und zwangsläufig natürlich auch über die Impfung. Fangen wir mal mit den Tests an. Über die Tests wurde viel diskutiert. Haben wir zu viel getestet, zu wenig getestet, falsch getestet? Wie verlässlich sind die Tests überhaupt? PCR-Test, Schnelltest, Antigentest und so weiter. Da herrscht ja immer noch relative Unklarheit. Was würden Sie denken jetzt für den Herbst? Was ist da eine gute Strategie? Sollten wir generell weniger testen?
Also ich glaube, dass wir wenig Sinn, also ich sehe nicht sehr viel Sinn darin, die anlasslosen Tests, also die Tests von asymptomatischen Personen, die nicht krank sind, die keinen Schnupfen haben, keinen Halsweh haben, kein Fieber haben und sich topfit fühlen, gesund fühlen und die auch nicht mit einer infizierten Person gerade in Kontakt gewesen sind und sich deswegen testen lassen, dass wir das einfach abschaffen. Mhm. Das ist momentan immer noch sehr häufig, macht viel, auch insbesondere bei den Bürgertests aus. Das sind ja Antigen-Schnelltests, die zum Teil besser, zum Teil schlechter funktionieren. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja viele Berichte auch vom Paul-Ehrlich-Institut dazu. Und ich halte das nicht für sinnvoll, dies dauerhaft weiterzuführen. Anlasslose Tests machen wir auch bei anderen Infektionskrankheiten nicht. Wen testen wir sonst? Wir testen Menschen, die Symptome haben, die sich krank fühlen. Und wir testen Menschen, die mit Seuchen, die infiziert sind, in Kontakt waren und möglicherweise sich gerade die Krankheit ausbrüten, damit wir das frühzeitig erkennen, die sich isolieren und gegebenenfalls auch therapiert werden können. Das sollten wir unbedingt weitermachen und auch sehr konkret und sehr sorgfältig weitermachen. Aber die anlasslosen Tests würde ich komplett abschaffen. Mhm.
Etwa 75% der Deutschen haben eine Grundimmunisierung. Die bringt ja nun erwiesenermaßen für die nächste Welle wahrscheinlich nichts mehr. Spricht man jetzt da klassischerweise von einer Impflücke? Ist das der richtige Begriff, die wir jetzt haben?
Also die eigentliche Impflücke sind die, die gar nicht geimpft sind und auch nicht infiziert waren. Das gibt, wir wissen nicht genau, wie viele das sind. Wir wissen, wie viele nicht geimpft sind ungefähr. Also da gibt es ja immer Streitigkeiten darum, dass man es nicht ganz genau weiß. Aber das sind geringe Unterschiede in den Zahlen. Aber wir wissen nicht genau, wie viele von denen, die nicht geimpft sind, sich inzwischen infiziert haben. Die allermeisten haben sich wahrscheinlich auch infiziert. Und am relevantesten sind natürlich die Älteren, also die über 70-Jährigen, die nicht geimpft sind und auch die Erkrankung noch nicht hatten, weil die sind natürlich voll empfänglich und können dann auch wirklich schwere Verläufe haben. Die doppelte Impfung ohne Boosterung wird dann bei fast allen ein Jahr oder länger her sein. Die Zweitimpfung, damit haben wir einen deutlichen Abfall der Antikörper. Plus wir haben die Immunfluchtvarianten, von denen wir eben sprachen. Insofern ist zu befürchten, dass auch die Krankheitslast bei den Menschen wieder zunehmen kann. Deswegen denke ich auch, dass es sinnvoll ist, vor der Herbst-Wintersaison entsprechend die Personen, bei denen ein etwas höheres Risiko besteht, aufzufrischen.
Also das ist schon wahrscheinlich, dass wir auch eine vierte Impfung in der Breite nochmal bekommen. Nochmal ganz kurz vorweg, welchen Sinn hat es denn, wenn ich jetzt eine durchgemachte Infektion habe? Da gab es einige Studien, die haben gezeigt, da gibt es einen größeren Schutz, als wenn ich jetzt geboostert bin beispielsweise in manchen Fällen. Also wenn ich Omikron hatte, bin ich dann sicherer?
Für Omikron ist es noch nicht so genau untersucht über die Zeit, weil wir Omikron halt erst seit Januar etwa in Deutschland haben. Insofern sind die Zeitverläufe noch relativ kurz danach. Was wir gesehen haben, ist, dass Personen, die sich im Januar mit Omikron, mit der Variante BA1 infiziert haben, dass es manche von denen gab, weniger, aber doch Personen gab, die sich im Februar schon wieder mit der Variante BA2 infiziert haben. Also es ist offensichtlich so, dass man selbst, wenn man Omikron hatte, sich mit einer anderen Omikron-Subtyp wieder infizieren kann. Und wir wissen sehr wohl, dass die Infektionen vorher mit der Wuhan-Variante, also dem ursprünglichen Virus, aber auch mit Alpha oder Delta, den vorher grassierenden Virusvarianten, dass diese Menschen kaum geschützt sind gegen eine Infektion mit Omikron. Wenn sie aber zusätzlich zu dieser durchgemachten Infektion dann noch eine Impfung bekommen haben, dann hatten sie plötzlich sehr hohe Antikörpertiter auch gegen diese Variante. Die fallen dann über die Zeit wieder ab, aber der Schutz ist deutlich besser, wenn man zusätzlich zur Infektion noch eine Impfung hat.
Wir sind ja in Erwartung einer neuen Impfstoffgeneration. Bringt uns jetzt ein auf die Delta-Variante angepasster Impfstoff der zweiten Generation überhaupt noch was? Oder sind die dann an Omikron angepasst? Was ist denn da jetzt im Augenblick der Stand?
Ich glaube nicht, dass man noch eine Variante an Delta anpasst, weil die Immunflucht von Delta nicht sehr stark war. Omikron entkommt den Antikörpern vergleichsweise gut. Delta entkommt den Antikörpern bei weitem nicht so gut. Das heißt, der ursprüngliche Impfstoff ist gegen Delta immer noch recht gut wirksam. Was im Moment erprobt wird, und erste Berichte wurden letzte Woche von der Firma Moderna, einem der mRNA-Impfstoffhersteller, in einer Pressemitteilung bekannt gemacht, sind an Omikron angepasste Impfstoffe, wohlgemerkt an die BA1-Variante, also an die erste Omikron-Variante angepasste Impfstoffe. BA5 gibt es ja erst relativ kurz, da gibt es noch nichts dazu. Und da hat sich gezeigt, dass ein Impfstoff, der in diesem Fall aus einer Mischung des vorherigen Impfstoffs, den die Menschen schon bekommen haben, und einer Variantenimpfstoff, der eben die Mutationen, die in Omikron im Oberflächenprotein sind, nachgebildet hat, dass der deutlich höhere Antikörpertiter, auch neutralisierende, das sind die schützenden Antikörpertiter gegen Omikron hatte. Insofern gehen Sie jetzt mit diesem Impfstoff in die Zulassung. Ich gehe davon aus, dass er auch zugelassen werden wird und dass er vermutlich zum Herbst verfügbar sein wird. Dann wird es auch größere Fallzahlen geben. In der Studie sind insgesamt 800 Menschen immunisiert worden, 400 davon mit dieser Mischung. Das ist keine sehr große Zahl, auf die man schon zu viel geben darf. Aber es ist sicher denkbar, dass dieser Impfstoff im Herbst auch sehr stark verimpft werden wird. BioNTech stellt ähnliche Studien an. Die Berichte liegen einfach noch nicht vor. Aber ich gehe davon aus, dass auch von dort ein Impfstoff entsprechend im Herbst verfügbar sein wird.
Sie haben jetzt gerade noch mal unterschieden, dass diese Varianten auf BA1 angepasst sind. Wir hatten es vorhin gesagt, es sind Varianten mit BA5, aber eigentlich immer noch derselbe Stamm. Ist das jetzt ein Problem, weil Sie es so ein bisschen wie eine Einschränkung jetzt formuliert haben?
Also ich denke, es wird vermutlich immer noch Infektionen dann geben. Also der Schutz vor Infektionen wird auch durch den angepassten Impfstoff nicht so weitgehend sein, dass man sie stark runter reduzieren kann. Aber vermutlich sind die Verläufe wesentlich kürzer und die schweren Verläufe wird man dadurch möglicherweise besser hemmen können als mit dem ursprünglichen Impfstoff. Trotzdem will ich betonen an der Stelle nochmal, dass auch die Impfung mit dem bisherigen Impfstoff immer wieder die Antikörper sehr stark nach oben bringt und auch gegen Omikron schwere Verläufe und längere Verläufe sehr gut schützt. Also es ist nicht so, dass man jetzt unbedingt auf diesen Impfstoff warten muss. Auch der bisherige wirkt.
Würden Sie es trotzdem im Nachhinein so einschätzen, haben wir vielleicht da von den Impfstoffen auch zu viel erwartet? Also wurden die vielleicht zu kritiklos propagiert, die Impfstoffe? Hätte man da etwas kritischer hinschauen müssen?
Es ist schwierig. Die Entwicklung bei Corona ist ja ein Wahnsinnserfolg. In so kurzer Zeit so gut wirksame Impfstoffe entwickeln zu können, ich hätte noch im Herbst 2020 nicht für möglich gehalten, dass wir so schnell so gute Impfstoffe haben werden. Dann ist man natürlich sehr schnell in die Situation gekommen, dass man gesagt hat, wenn wir so und so viel haben, dann haben wir diese viel beschworene Herdenimmunität. Ehrlich gestanden hatte ich nie an die Herdenimmunität geglaubt, weil das bei Coronaviren extrem unwahrscheinlich ist. Aber das ist sicherlich zu stark propagiert worden.
Aber das haben wir, also die Herdenimmunität war ja ein Begriff, der wirklich lange auch da stand, als das, was wir alle anstreben sollten. Seit einiger Zeit ist dieser Begriff vollständig aus der Öffentlichkeit verschwunden.
Ja, weil er überhaupt nicht erreichbar ist. Es ist völlig klar, dass wir keine Herdenimmunität erreichen werden. Was wir erreichen werden, ist eine gute Immunitätslage dadurch, dass sich Risikopersonen immer wieder impfen lassen und dadurch möglichst nicht oder nur ganz leicht infiziert werden. Andere Menschen sich wie mit Erkältungsviren immer mal wieder infizieren, aber keine schweren Verläufe haben und deswegen eine Grundimmunität in der Bevölkerung besteht und wir mit diesem Erreger leben, aber er nicht weggehen wird. Das ist die Realität. Herdenimmunität hätte geheißen, wir haben so viele Menschen immunisiert, dass der Erreger nicht mehr Fuß fassen kann, weil er keine empfänglichen Wirte mehr findet. So wie wir die Kinderlähmung in Deutschland weggeimpft haben, wo es seit 30 Jahren in Deutschland keinen Fall von Kinderlähmung gibt. Selbst wenn Leute mit diesem Erreger ins Land kommen würden, ist der Schutz der Bevölkerung hoch genug.
Argument der Impfgegner ist ja immer, wir hätten eigentlich aus eigener Kraft mit unserem eigenen Immunsystem uns viel eine bessere Immunität schaffen können gegen das Virus. Ist da was dran?
Da ist mit Sicherheit nichts dran in dem Sinne, dass die Krankheitslast in der Bevölkerung dadurch besser oder auch nur vergleichbar hätte eingedämmt werden können. Das sehen wir in Ländern, vielleicht am besten am Beispiel von Hongkong. Hongkong, wie China, hat eine Null-Covid-Strategie gefahren, sodass sehr geringe Infektionszahlen dort vorlagen bis Anfang diesen Jahres. Dann gab es eine relativ große Welle von Infektionen. Sehr viele Menschen haben sich in kurzer Zeit infiziert bei einer geringen Durchimpfungsrate, insbesondere der älteren Bevölkerung. Und die sind der schwerstkranken Fälle, der intensivpflichtigen Fälle und auch der Todesfälle nicht mehr Herr geworden. Die mussten die auf schwimmende Hospitäler und schwimmende Leichenhäuser auslagern, weil sie es nicht mehr in den Griff bekommen haben. Die Impfung hat sehr, sehr vielen Menschen vor schwerer Krankheit und vor Tod bewahrt. Natürlich ist eine Immunität gegen den natürlichen Erreger breiter und kann auch einen Schleimhautschutz bringen. Deswegen ist es hilfreich, wenn wir einen Erreger nicht eliminieren können, wenn wir neben der Impfung auch eine gewisse Frequenz von Infektionen sehen, die dann zusätzlich weitere Immunität aufbauen. aber eben in einer Situation, in der wir vor dem schweren Verlauf geschützt sind. Idealerweise ist es dann so, die schweren Verläufe werden durch die Immunität verhindert und dann wird eine noch bessere Immunität durch Infektionen, gelegentliche Infektionen aufgebaut. Mhm.
Was ja auch immer wieder Thema ist, jetzt nochmal ein anderes Thema ganz kurz, was mit den Antivirus-Medikamenten ist. Wie hoch würden Sie deren Rolle bei der Prävention, bei der Vorbeugung einschätzen?
Sie werden keine so große Rolle in der Vorbeugung spielen können, weil wir solche Medikamente und auch die, die jetzt bisher verfügbar sind, die wirksam sind und die auch gut wirksam sind, nicht breit in der Bevölkerung bei Menschen einsetzen, denen nichts fehlt. Da sind mir die Nebenwirkungen dann doch zu groß und auch die bisherigen Untersuchungen zu wenig umfangreich. Man würde das nicht als Prophylaxe einsetzen. Wo sie eine Rolle spielen, ist, denke ich, wenn Personen mit erhöhtem Risiko in Kontakt mit Infizierten geraten. Das Entscheidende ist, dass solche antiviralen Medikamente früh in der Infektion gegeben werden müssen. Das liegt daran, dass die späten Verläufe, wenn die Leute in der Intensivstation liegen und beatmet werden, eigentlich stärker durch überschießende Immunantworten und den Körper selbst verursacht werden und die Virusmenge und die Virusvermehrung gar nicht mehr so hoch ist. Wir müssen das Virus früh eindämmen, damit die späten Verläufe nicht kommen. Wir erwischen also nicht denjenigen, der schon auf der Intensivstation liegt, sondern wir müssen den alten Menschen zum Beispiel, der einen schlechten Immunschutz hat, den immunsupprimierten Patienten, die immunsupprimierte Person, die in Kontakt, weil in der Familie Corona aufgetreten ist, erwischen und dann sofort, wenn sie PCR-positiv sind, mit den Medikamenten behandeln oder möglicherweise sogar prophylaktisch schon vorher.
Mhm. Sie sind Virologe, das heißt, Sie kennen sich aus mit Viren, Sie verstehen auch ein Virus. Im Prinzip haben wir ja alle Angst vor der schweren Variante, wieder vor den vollen Intensivstationen, vor Schutzanzügen, diesen Bildern, die wir so oft jetzt gesehen haben. Das Virus müsste doch aber eigentlich ein Interesse daran haben, sich abzuschwächen und seinen Wirt nicht so stark zu belasten, damit es weiter existieren kann. Soweit richtig?
Ich bin nicht sicher, ob man dem Viren Interessen zuschreiben kann. Das ist doch eine sehr anthropozentrische Formulierung, die wir alle verwenden, aber die vielleicht ein falsches Bild charakterisiert. Es ist in der Tat so, dass evolutiv Viren dann erfolgreich sind, wenn sie mit ihrem Wirt koexistieren, nicht vom Wirt zerstört und eliminiert werden, aber gleichzeitig auch nicht zu viele Wirte zerstören und eliminieren, dass sie nicht weiterspringen können. Es kann nicht erfolgreich sein, wenn das nicht passiert. Nun ist das aber auch jetzt schon der Fall. Also wir müssen nicht unbedingt eine noch schwächere Variante selektionieren. Die Omikron-Variante funktioniert aus evolutiver Sicht für den Erreger super. Eine gewisse Immunflucht, es werden ganz viele Menschen infiziert. Sie können viele Menschen wieder anstecken, weil sie im oberen Atemwegstrakt sitzen. Also die Hypothese, dass wir kurzfristig weitere Abschwächungen kriegen, sehe ich keinen Grund dafür. Und auszuschließen, dass es deswegen auch wieder schwerer verlaufende Krankheiten mit anderen Varianten geben wird, hielt ich auch für falsch. Auf lange Sicht betrachtet stimmt das sicher, was Sie gesagt haben, aber auf ein halbes Jahr oder Jahr scheint mir das nicht so, dass man das sicher vorhersagt. Kann.
Sind Sie trotzdem optimistisch, was den Herbst angehen sollte? Glauben Sie, dass wir, wenn es ernst wird, diesmal besser vorbereitet sind?
Ob wir besser vorbereitet sein werden, was die Maßnahmen betrifft, was die Verlängerung Infektionsschutzgesetz betrifft, was die Maskenregelungen betrifft, was die Vorbereitung der Impfkampagne betrifft, das wage ich nicht vorherzusagen. Ich habe vor 2 Jahren, ich erinnere mich mal, einen Vortrag gehalten und habe, ich glaube, es war im Mai 2020 gesagt, im Herbst 2020 wird die nächste Welle kommen. Es soll niemand sagen, dass wir uns nicht hätten vorbereiten können. Trotzdem waren wir nicht vorbereitet. Insofern behaupte ich nicht, dass es nicht der Fall sein wird, aber ich traue mir nicht zu, das vorherzusagen. Was sicher ist, ist, wir haben eine wesentlich bessere Immunitätslage in der Bevölkerung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder eine massive Belastung der Intensivstationen bekommen, halte ich für gering, sofern nicht neue Varianten auftreten, die völlig andere Eigenschaften haben. Das Hauptproblem könnte sein, dass auch die Grippe wieder zunehmen wird, weil wir uns weniger schützen, dass also die Influenza dazu kommt, möglicherweise auch andere Atemwegserkrankungen und dass deswegen ein nicht geringer Teil der Bevölkerung im Herbst und Winter mit Atemwegserkrankungen ausfällt, nicht arbeitsfähig ist für eine gewisse Zeit und dadurch kritische Infrastrukturen, aber auch die Wirtschaft generell auch wieder leiden. Wir hatten in den letzten Jahren sehr geringe Influenza-Zahlen wegen Abstandsregelungen, wegen Lockdowns, wegen Maskenpflicht. Es besteht ein gewisses Risiko, dass das wieder mehr zunimmt. Und deswegen, und das habe ich schon öfter gesagt, werde ich mich im September auffrischen lassen gegen Corona und gleichzeitig auch gegen Grippe impfen.
Das war jetzt eine sehr wissenschaftliche Antwort. Was sagt Ihr Bauchgefühl?
Ich bin zuversichtlich. Ich hoffe nur, dass wir uns nicht vollständig auf politischer und auch auf gesellschaftlicher Ebene im Vorfeld darüber zerstreiten, sondern diese Dinge rational annehmen und dann entsprechend auch damit umgehen. Dann kann es gut gehen.
Das halten wir so fest. Professor Hans-Georg Kreußlich aus Heidelberg, Virologe von der Universität. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und fürs Kommen.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Die Corona-Helfer. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR 1.